Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Folge: Künstliche Intelligenz.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und in der heutigen Folge trifft menschliche Intelligenz auf künstliche Intelligenz. Das Thema KI ist derzeit in Talkrunden bei Kongressen und Tagungen omnipräsent. Meist werden vor allem die wirtschaftlichen Potenziale dieser Technologie diskutiert und oft mit einer Haltung eines schneller, höher, weiter. Das heißt, möglichst schnell überall KI einführen, möglichst hohe Profite erzielen, möglichst weit im Wettbewerb nach vorn kommen. Wir möchten dagegen aus philosophischer Sicht über das Thema nachdenken. Wie verändert sie unser Verhältnis zu Aspekten wie Vertrauen, Wahrheit, Kreativität oder Empathie? Das sind Fragen, die uns ja auch beschäftigen, wenn wir Zusammenkünfte von Menschen initiieren und gestalten. Für das laute Nachdenken habe ich einen wunderbaren Gesprächspartner gewinnen können, den Philosophen, Autor und Fernsehmoderator Professor Gerd Skobel. Er beschäftigt sich länger als viele andere mit einer Ethik der Information, mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz. Dazu hat er zahlreiche Sendungen auf Dreisat und in seinem eigenen YouTube-Kanal produziert. Jetzt ist er hier. Herzlich willkommen, Gerd.
Herzlichen Dank, Michael.
Philosophen wie du, die kritische und ethisch motivierte Fragen stellen, werden gerne als Sand im Getriebe bezeichnet. Wird aus deiner Sicht viel zu wenig über die ethischen Fragen nachgedacht, also mit Mitteln einer ganz praktischen Philosophie?
Also ich glaube, inzwischen wird mehr darüber nachgedacht. Also als wir am Zentrum für Ethik und Verantwortung vor ein paar Jahren damit angefangen haben, war das ethische Nachdenken über KI tatsächlich eher rar, geschah eher nicht aus dem Feld selber heraus, sondern kam von außen. Und inzwischen gibt es ja, muss man sagen, Gott sei Dank, die ersten Studiengänge, die mit Ethik und KI zu tun haben. Also ich selber mache mit einem Kollegen zusammen zum Beispiel an dem neuen Masterstudiengang Cybersecurity an unserer Hochschule ein Ethikmodul. Und sagen wir mal, die Forderung, die wir anfangs erhoben haben, dass es in der Informatik eigentlich ähnlich sein sollte wie in der Medizin, das heißt, dass man standardmäßig, so wie in der Medizin, die Medizinethik, auch eine KI-Ethik oder Ethik der Information, so wie ich das eher nenne, mit einbeziehen sollte. Das geschieht zwar immer noch langsam, aber mehr und mehr. Und natürlich werden wir auch als Sand im Getriebe wahrgenommen. Andererseits wissen selbst die Unternehmen, dass wenn sie junge Leute anstellen, die dann bei ihnen arbeiten, egal in welchem Bereich, denen natürlich auch die Wirklichkeit insofern um die Ohren fliegt, als die Probleme, die eben in der Gesellschaft mit KI auftauchen, den jungen Leuten ja auch nicht verborgen bleiben. Das heißt, es ist einfach nur sinnvoll, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen.
Sinnvoll? Viele junge Menschen betonen, dass sie eine sinnstiftende Arbeit haben wollen. Also auch insofern wäre es ja sinnvoll, dass die Unternehmen, die Arbeitgeber sich damit beschäftigen. Was denkst du denn, was ist der Haupttreiber dafür, dass es jetzt doch mehr, wie du sagst, Nachdenken über diese ethischen Fragen gibt?
Naja, es gab ja einen Schock. Also wenn du mit Fachleuten sprichst, die selber im Bereich generative KI gearbeitet haben und die auf ChatGPT damals, als sozusagen der Urknall passierte, das ist ja noch nicht lange her, ansprichst, dann haben die gesagt, dass sie das, was ChatGPT damals einfach gezeigt hat an Performance, nicht erwartet haben. Das heißt, das sind Leute aus dem Feld selber und die waren selber überrascht. Der Schock hat tief gesessen. Also ich habe mit etlichen Informatikerinnen gesprochen, die wirklich gesagt haben, dass sie tagelang richtig gelähmt waren und immer wieder auch ChatGPT ausprobiert haben. Darunter waren welche, die die Vorläufermodelle kannten, mit denen sie schon wissenschaftlich gearbeitet haben. Also es war Forschern schon vorher zum Teil zugänglich. Und trotzdem waren sie überrascht. Und ich glaube einfach, der Impact, den das in die Gesellschaft gemacht hat, hat ganz vielen Leuten gezeigt, da müssen wir mal drüber nachdenken.
Eine dieser Stimmen, die du angesprochen hast, ist ja auch Stuart Russell, eine echte Autorität in Sachen KI, den hast du auch schon zitiert. Und der meinte ja zur Konkurrenz zwischen Mensch und Maschine, diesen Satz, der hat sich mir so eingebrannt, wir müssen lernen, menschlicher zu werden. Und damit meinte er nicht die Moral, er meinte das nicht im moralischen Sinn, sondern was urmenschliche Eigenschaften angeht, die wir kultivieren sollten, wie Kreativität, Mitgefühl, Weltinteresse, Sinnstiftung. Wären das für dich, also diese Maßgabe, die er in den Raum gesetzt hat, wäre das eine Ausrichtung für guten Umgang mit KI?
Ich bin skeptisch, wenn jetzt auf einmal so mit Begriffen wie Kreativität und Sinnfindung und so weiter gearbeitet wird. Warum? Ich kann auch mit großer Sinnfindung an der neuen Atombombe arbeiten. Also was richtig daran ist, ist natürlich, dass wir uns über diese Probleme verständigen müssen und vor allen Dingen wirklich laut miteinander und auch mit der Politik über diese Probleme nachdenken müssen. Ja, da hat er natürlich vollkommen recht.
Wie würdest du diesen Satz denn verstehen, wenn er sagt, wir müssen lernen, menschlicher zu werden? Also nicht im Sinne von Mitmenschlichkeit, sondern herauszufinden, was ureigene Kompetenzen, sage ich mal, des Menschen sind, die die Maschine nicht haben wird.
Würde ich bei einem Bier sagen, Stuart, weißt du, du bist genialer Informatiker. Ich bin nur ein armer Philosoph, aber wir Philosophen arbeiten eigentlich seit Jahrhunderten daran, genau dieses Problem zu lösen, was es heißt, menschlich zu sein. Also ich darf an Kant erinnern, für den ja die drei großen Fragen, was kann ich wissen, was darf ich hoffen und was soll ich tun, zusammenlaufen in dieser Frage, was ist der Mensch? Und der Appell an den Menschen, menschlicher zu sein, hat bislang zu relativ wenig geführt. Das ist ein durch die Aufklärung geschärfter Begriff, aber was heißt es denn für einen modernen Staat zum Beispiel, Menschenrechte umzusetzen? Das kann man leicht fordern und man kann das auch leicht sagen und man kann von demokratischen Staaten behaupten, wir haben tolle Verfassungen, die die Würde des Menschen, die unantastbar ist, versuchen in die Wirklichkeit umzusetzen. Aber die Übersetzungsarbeit in den Alltag, also wenn ich in die U-Bahn steige, tatsächlich freundlicher zu sein oder hilfsbedürftigen Menschen gegenüber freundlich zu sein, dieses Problem habe ich damit noch nicht gelöst.
Gleichzeitig hören wir auch in Sachen KI wieder diese Heilsversprechen aus dem Silicon Valley. Und mit wieder beziehe ich mich darauf, dass Social Media damals ja auch eingeführt worden ist, Facebook und so weiter, mit Versprechungen von alle Menschen werden Brüder und Schwestern und wir werden eine große Weltgemeinschaft. Und in Wirklichkeit sehen wir ja in den sogenannten sozialen Medien auch viel Hass, Verschwörungsglauben, Spaltung. Und heute hören wir ähnliche oder sogar noch großartigere Versprechungen, was die KI angeht. Bessere Medizin, gerechtere Gerichtsurteile, günstigere Software. Wie schaust du auf diese Ankündigungen und welche Geisteshaltung siehst du dahinter?
Ich glaube, wir Menschen sind immer davon überzeugt, auch um uns vor uns selber zu retten oder vor uns selber gut darzustellen, dass es sowas wie einen Fortschritt gibt. Und den Fortschritt gibt es ja tatsächlich. Also mein Paradebeispiel dafür, und ich hoffe, dass es nicht zu banal ist, einfach mein Zahnarzt. Also ich habe, als ich Kind war, tatsächlich noch den Zahnarztstuhl erlebt, wo er mit dem Fuß den Bohrer bewegt hat. Also die Zeiten habe ich noch erlebt. Und Gott sei Dank ist die Zahnmedizin weiter. Und KI-gestützte Zahnmedizin ist wahrscheinlich noch weiter. Also das ist ja alles tatsächlich richtig und gut. Ich glaube, dass aber nur ein ganzheitliches Projekt oder ein ganzheitlich gutes Projekt daraus wird, wenn wir auch die Frage des moralischen Fortschritts in die Frage des technologischen Fortschritts einbauen. Also wir dürfen uns nicht nur fragen, hat das mehr PS, kann das weiter fliegen, kann das mehr zerstören, sondern wir müssen gleichzeitig fragen, kann das schneller fahren und bedeutet moralischen Fortschritt. Ich sehe meine Aufgabe zum Beispiel, um die Frage zu stellen, worin besteht, wenn ihr dieses Projekt jetzt umsetzt, auch der moralische Fortschritt? Oder führt das Ganze nur dazu, noch mehr Energie zu verbrauchen, noch mehr Rohstoffe zu verbrauchen, noch mehr Menschen zu verunsichern? Und wie wollt ihr verhindern, dass es so ist?
Und wer ist ihr? Also man kann doch wahrscheinlich die Frage des moralischen Fortschritts nicht von den Besitzverhältnissen trennen. Also zum Beispiel, wenn wir ChatGPT nehmen, die Gesellschaft, die es entwickelt hat, OpenAI, die gilt als gemeinnützige Organisation, verkauft aber ChatGPT-Rechte dann für 100 Millionen an Microsoft. Und wenn ich mir die KI-Entwicklungen in Russland, in China, in autoritären Systemen anschaue, dann haben die ja nicht das primäre Interesse, einen moralischen Fortschritt zu erzielen.
Richtig. Und das Beispiel OpenAI zeigt das. Es ist ja sogar so, dass Microsoft 10 Milliarden investiert hat, was sich fast jetzt schon wieder am Börsenwert, den Microsoft zugelegt hat, rechnet. In der Tat, wir müssen auch fragen, wer besitzt es? Und ich will ja gar nicht ausschließen, dass in China die KI-Entwicklung durchaus auch chinesischen Werten entspricht. Sind die chinesischen Werte tatsächlich die, die insgesamt einem moralischen Fortschritt dienen? Und da müssen wir uns wahrscheinlich mit den Chinesen darüber streiten, was moralischer Fortschritt in der Tat dann bedeutet.
Ja, zum Beispiel, wenn man seine Bürger besser kontrollieren kann, ist das ein moralischer Fortschritt oder ist es einfach ein Rückschritt in autoritäre Strukturen?
Richtig. Also wahrscheinlich wird man, wenn man jetzt darüber nachdenkt und in die Details geht, Bereiche finden, in denen eine bestimmte Form von Daten sammeln durchaus positiv ist. Also ich glaube zum Beispiel, da sind wahrscheinlich nicht alle, die jetzt zuhören, derselben Meinung, dass im Bereich der Medizin ein gezielteres Datensammeln in der Bundesrepublik sehr, sehr sinnvoll ist, weil wir über viele Zusammenhänge leider keine Daten haben und dann abhängig sind oder Daten kaufen von anderen Ländern, statt selber unsere Expertise da zu gewinnen. Aber du spielst ja an auf den sogenannten Überwachungskapitalismus und da bin ich vollkommen bei dir. Das ist überhaupt keine Option und das ist ein riesengroßes Problem, von dem ich mir auch noch nicht sicher bin, wie wir es tatsächlich lösen. Denn wir spenden ja freiwillig Google und Co. unsere Daten, ohne genügend Kontrolle zu verlangen oder auch nur eine wirtschaftliche Entschädigung für das, was wir da freiwillig an Daten spenden, mit denen Google und Co. ihr Geld machen.
Das wollte ich dich fragen, wie das eigentlich ethisch zu bewerten ist, dass wir die KIs selbst trainieren mit unseren Daten, mit unserer Kreativität. Ist das ein gerechter Handel, unsere Daten gegen deren Antworten?
Ich glaube, nein. Aber du siehst faktisch, dass die Neugier von Milliarden von Menschen insgesamt mit diesem System mal zu kommunizieren, dazu beigetragen hat, dieses System zu trainieren. Und was für ein genialer Marketing-Move, das Ding umsonst, ohne Kosten, erstmal reinzustellen. In Klammern, es war doch klar, dass das war nur eine Frage der Zeit, wann es was kosten würde. Das wird mit allen anderen Dienstleistungen über kurz oder lang auch so sein. Also ist das ein fairer Handel? Ich glaube nein, weil OpenAI vorher nicht aufgeklärt hat, dass unser Gebrauch der Software zum Training beigetragen hat. Also wir waren die umsonst Arbeiter für dieses Unternehmen, die dem Unternehmen geholfen haben, sein Produkt zu verbessern und zu kapitalisieren. Und wir sind an dieser Kapitalisierung nicht beteiligt gewesen. Bis heute nicht.
Hast du mit ChatGPT bestimmt ja auch schon experimentiert, wie ich auch? Hast du es schon mal benutzt, zum Beispiel für Recherchen oder für das Schreiben einer Anmoderation?
Also ich habe das ausprobiert. Also ich habe es nicht umgesetzt im Sinne von, dass ich das, was ChatGPT mir angeboten hätte, tatsächlich eins zu eins benutzt hat. Ich habe aber festgestellt, dass für manche Themen ein Brainstorming mit ChatGPT wirklich sehr gut ist. Die ewig gleiche Typ von Antwort von ChatGPT nervt mich, aber es ist natürlich im Vergleich zu dem, was vorher war, grandios. Klar, kann man nicht anders sagen.
Ich habe das mal benutzt, um mir eine Anmoderation für eine große Tagung, nämlich Tagung der Tagungsbranche in Österreich, schreiben zu lassen. Und die KI hat das politisch alles ganz korrekt gemacht. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden wertgeschätzt und es wurde angekündigt, dass das ganz wichtige Tagung ist zu einem wichtigen Thema und sie werden sicher interessante Gespräche führen. Und als ich das alles da stehen hatte, wusste ich hundertprozentig, was ich eben nicht sagen würde. Und habe mir das so erklärt, dass sie eben aus dem Netz, wenn sie die Trainingsdaten haben, dass sie eben genau diese Standards, das Floskelhafte, das Standardisierte, das Musterhafte da rausnehmen. Und das, was ich dann als Moderator ja kann, ist eben genau davon wegzugehen, spontan zu sein, wirklich. Also so kann man es auch benutzen als mach mal und dann mache ich es genau anders.
Du kannst ChatGPT natürlich schon sagen, spitzer, zugeschärfter zu sein oder als bestimmter Charakter zu agieren. mit einer pointierteren Sprache, pointierteren Argumenten oder auch vielleicht etwas randständigen Argumenten. Das ist ja durchaus möglich. Ob man das dann übernimmt, ist eine andere Frage. Und was man auf keinen Fall übernehmen sollte von ChatGPT, sind sogenannte Fakten. Denn ChatGPT halluziniert. Es ist eine generative Intelligenz. Ich meine, die Zukunft der KI wird weniger die generative KI sein, die wir jetzt im Moment kennen, also das Modell ChatGPT, sondern es werden auf bestimmte Funktionen zugeschnittene KIs sein, die auch nicht mehr halluzinieren, sondern einfach sehr genaue Datenquellen, die abgedatet werden können, benutzen, um relativ sichere, zutreffende Analysen zu machen. Das, glaube ich, hat eine relativ große Zukunft und ist ja jetzt schon im Grunde genommen realisiert durch das, was ChatGPT anbietet, quasi als App Store, also wo ich die Möglichkeit habe, ChatGPT mit einer Form von Plugin in einer konkreten Form zu nutzen. Also ich kann dem Ding zum Beispiel 20 meiner PDF-Artikel zu irgendeinem wissenschaftlichen Thema zu lesen geben und dann sagen, fass mir das zusammen, und das macht's dann einigermaßen korrekt. Also ich glaube, die Zukunft ist, nicht mich überraschen zu lassen, und das war ja der Moment, den die meisten User bei ChatGPT am Anfang so toll fanden, dass das Ding einfach überraschend mit mir kommuniziert oder wie auch immer man das nennen will. Nee, im Gegenteil, nicht zu überraschen, sondern mir einfach sehr solide Analysen zu liefern, von denen ich nachvollziehen kann, wie sie zustande kommen, aber vielleicht in der Schnelligkeit oder in der Breite nicht genauso schnell in der Analyse bin. Also ich war neulich zum Beispiel bei meinem Hautarzt und er zeigte mir ganz stolz sein neues KI-gestütztes System. Das macht also von allen, sagen wir mal, fraglichen Zonen der Haut ein Foto, vergleicht das mit einer riesen Datenbank und hat innerhalb von 2-3 Sekunden ein Rat oder eine Analyse, um was es sich da handeln könnte. Also dieses Zusammenarbeiten von KI und Menschen, das, glaube ich, das zukunftsträchtigere Modell ist. Also ich selber übersetze KI oder im Englischen ja AI eher als Augmented Intelligence, also zugeführte, unterstützende, erweiterte Intelligenz.
Dein Stichwort war ja riesige Datenmengen. Also so ein Hautarzt, der sieht vielleicht in seinem beruflichen Leben, ich spinne jetzt mal, ich weiß es gar nicht, 10.000 Patienten und deren Haut, und die KI kann Millionen von Hautdaten auswerten.
Exakt.
Wenn ich den Bogen nochmal größer ziehe, gesellschaftliche Veränderung. Ich glaube, fast niemand von uns hat sich vorstellen können, wie sich das Kommunikationsverhalten von Menschen auf der ganzen Welt verändert durch die Einführung des Smartphones. Das iPhone war 2007 und jetzt haben wir diese wahnsinnige Dynamik. ChatGPT hatte 100 Millionen User schon nach einem Monat. Wo denkst du, mal in die Zukunft geguckt, oder was in die Zukunft geguckt, siehst du als die stärksten gesellschaftlichen Umwälzungen, die du erwartest? Von deren Ausmaß wir vielleicht nur eine Ahnung haben, wie sie unser Zusammenleben, unsere Art, sich zu informieren, zu lernen, sich zu lieben, sich zu hassen, verändern wird.
Also ich bin sehr bei dir, dass man sich eigentlich durch jede Form von Prognose, also auch die Prognose, die, nach der du mich jetzt fragst, eigentlich nur lächerlich machen kann. Also stell dir vor, du hättest mich vor 10 Jahren gefragt, wie sieht denn die Zukunft des Smartphones aus? Und im Nachhinein hätte ich nur Bullshit erzählt. Und wahrscheinlich wird das so sein, dass ich auch jetzt nur Bullshit erzähle. Alles, was ich machen kann, ist ein bisschen die Entwicklung, die ich jetzt sehe, zu extrapolieren. Und ich glaube, unsere Aufgabe besteht darin, skeptischer zu sein, uns selbst gegenüber und auch den uns versprochenen technischen Entwicklungen gegenüber. Nicht so euphorisch und langsamer zu gehen, uns in gewisser Weise langsamer in die Zukunft hineinzubegeben. Wir sind natürlich genau dabei, das Gegenteil zu tun. Also ich glaube, dass die Beschleunigung, die wir im Moment haben, dass die zunehmen wird. Also das ist sicher ein Punkt. Ich befürchte, dass die Kommunikation von Menschen zunehmend weniger analog und mehr Technik unterstützt wird. Und bin mir nicht sicher, welche Auswirkungen das hat, zum Beispiel auf unsere Gefühlswelten, auf Sexualität, auf Menschlichkeit auch. Also wenn ich mir jetzt angucke, allein wie Leute in Berlin in der U-Bahn sitzen und miteinander kommunizieren, zunehmend in sich selbst gebogen, abgeschlossen, Kopfhörer, Blick auf das Smartphone, also möglichst wenig von der Umwelt mitzukriegen, möglichst in meinem abgeschlossenen Raum zu bleiben, halte ich insgesamt für eine eher problematische Entwicklung.
Und das dann weltweit, weil in Beijing und in Kuala Lumpur, meine letzten beiden Stationen, da sieht's genauso aus. Diese gebückte Haltung über diese Schokoladentafel, großes Device und jeder für sich.
Und dann gibt's noch einen Punkt, über den relativ schwer zu sprechen ist. Also wir hatten eben ja gesagt, dass uns natürlich Algorithmen dabei helfen können, Muster in großen Datenmengen zu finden und Informationen anders und besser zu verarbeiten. Okay, das ist faktisch so. Jetzt ist ja nicht zuletzt durch das Smartphone unser Bewusstsein für die Komplexität der Wirklichkeit gestiegen. Es ist nicht so, dass unsere Wirklichkeit zwingend in allen Bereichen komplexer geworden wäre, aber wir sind uns der Komplexität, die immer schon da war, in Klammern, die natürlich auch durch Computer und Digitalisierung nochmal gesteigert wurde, Klammer zu, das sehen wir einfach deutlicher, das fühlen wir auch deutlicher. Und Komplexität verwirrt uns. Warum? Weil ich langfristige Entwicklungen, und nach denen hast du mich ja auch gefragt, wie extrapoliere ich das Thema KI in die Zukunft, dass wir langfristige Auswirkungen ganz schlecht nur sehen können, weil Abläufe in komplexen Systemen nicht linear und nicht deterministisch sind.
Chaotisch.
Chaotisch.
Exponentiell.
Ja. Exakt. Exponentiell. Es gibt also Kipppunkte, die wir jetzt gar nicht vorhersehen können. Und diese Systeme machen uns aber weiß, dass wir sehr gut in der Lage sind, die Muster der Gegenwart sozusagen optimaler als unsere Vorfahren zu erkennen. Wir sehen das, was geschieht, glauben wir jedenfalls, gewissermaßen klarer, schärfer. Ich glaube, dass das ein fundamentaler Irrtum ist. Ich glaube, dass uns diese Maschinen, die uns dabei helfen, sollen Komplexität zu bewältigen, in gewisser Weise davon abhalten, uns mit der Komplexität zu beschäftigen, mit der wir Menschen im Alltag zum Beispiel oder wenn wir miteinander zu tun haben, konfrontiert werden.
Da sind wir nämlich bei dem Thema, dass Menschen dann sehr gerne einfache Antworten hätten. Da sind wir sehr schnell beim Populismus, der auch in Europa auf dem Vormarsch ist.
Das exakt. Und da sprichst du ein weiteres Feld an. Also ich glaube, dass dieses gezielte Marketing, was Google ja, sagen wir mal, schon seit es Google gibt, mehr oder weniger über seine Suchmaschine betreibt und was andere Unternehmen viel gezielter betreiben, um von meine Bedürfnisse in Kasse umzuwandeln, dass das in allen Bereichen unseres Lebens viel gezielter angewendet werden wird als im Moment. Also nicht nur bei der Partnerwahl oder den in Frage kommenden möglichen Sexualpartnern, Partnerinnen, auch was politische Beeinflussung angeht, Kaufverhalten angeht, Launen und psychische Verfasstheit angeht. In all das werden diese Systeme stärker eingreifen, wenn wir nicht gleichzeitig lernen, uns besser davor zu schützen. Und wenn ich jetzt sage, als alter weißer Mann, sich davor zu schützen, weiß ich genau, dass bei einigen jetzt die Klappe runtergeht, weil sie denken, ja klar, alter weißer Mann, du musst dich schützen, aber wir, Hippen, was auch immer, wir lernen darauf zu surfen und damit umzugehen und damit klarzukommen. Ich glaube, das ist ein Irrtum, weil wir die analoge biologische Natur, die wir nun einmal haben, nicht so einfach werden hinter uns lassen können. Die wird uns früher oder später einholen.
Ich gehe mit dir im Skeptizismus mit, auch wenn uns gerade uns Deutschen dann gerne die Technikfeindlichkeit vorgeworfen wird. Aber die Technik-Euphorie, die wird ja schon eingebracht in den Diskurs von Politikern und von Unternehmern. Und ich finde das ganz wichtig, auf die auch Schattenseiten hinzuweisen. Und eine davon ist zum Beispiel die Abhängigkeit von der Technik. Mal so ein konkretes Beispiel. Also früher mussten Taxifahrer, wenn sie die Prüfung ablegen wollten, alle Straßen einer Stadt kennen. Heute gibt es das Navi. Aber wenn das Navi nicht funktioniert oder wenn der Strom aus ist, sind alle Apps aus. Also wie beurteilst du diese Abhängigkeit, in die wir uns begeben von diesen Systemen?
Wenn du das Beispiel Taxifahren ansprichst, ich finde das fatal. Also wie oft habe ich das erlebt in den letzten 2 Jahren, dass es eine Stadt gibt, wo es Straßen 2 oder 3 Mal gibt und die Straße eingegeben wird, aber ich in eine völlig falsche Richtung fahre. Also ich weiß das schon zu schätzen, wenn es Taxifahrer gibt und es gibt ja einige oder Fahrerinnen gibt und es gibt ja noch einige, die selber wissen aus eigener Erfahrung, wo was ist und vielleicht auch nicht nur über Google Maps sich orientieren, um einem Verkehrsstau auszuweichen. Ein gutes Beispiel ist für mich die neue Brille, die es gibt, die Menschen, die nicht hören können, das, was gesprochen wird, übersetzen in Text, den ich in der Brille sehen kann. Das heißt, ich kann, auch wenn ich taub bin, tatsächlich jetzt an Gesprächen auf eine ganz andere Art und Weise teilnehmen. Das ist natürlich eine grandiose Verbesserung. Die Kehrseite davon ist, dass wenn ich ein Smartphone auf dem Tisch liegen habe, und das ist jetzt in meinem Bekanntenkreis in den letzten 2 Wochen 2-mal passiert, das also stumm geschaltet ist und ausgeschaltet ist und die betreffende Person kriegt wenige Stunden später massiv Werbung und zwar genau zu einem Thema, über das wir in dem Gespräch gesprochen haben, ohne dass diese Person jemals irgendwann nach diesem Gegenstand gegoogelt hat. Ich habe das 2-3 Mal in meinem Bekannten- und Freundeskreis jetzt gehabt, dass Leute genau dieselbe Erfahrung gemacht haben. Da muss ich sagen, da haben wir langsam eine Phase erreicht, die wirklich spooky ist. Also so sehr mir dann die Brille hilft, das Gespräch zu verstehen, wenn aber dieselbe Technologie dazu benutzt wird, mich mit Werbung vollzudonnern oder, das ist ja die nächste Stufe, meinem Arbeitgeber zu berichten, worüber ich mich mit jemand anderem unterhalten habe in meiner Freizeit, das ist wirklich, finde ich, extrem gefährlich.
Ja, Datensicherheit, du wirst ja dann auch ausspioniert. Gerd, ich möchte nochmal auf das Thema Veranstaltungen, Zusammenkünfte von Menschen kommen. Indirekt hast du es schon angesprochen. Die Grundannahme vieler Veranstaltungen, insbesondere zum Beispiel nach diesem Isolationserlebnis während der Pandemie, ist ja, nichts geht über die direkte Begegnung, über die Präsenz, über das Spüren des anderen, über dieses allzu menschliche Auge in Auge. Ich frage mich aber, ob das eigentlich noch stimmt, wenn das Metaverse immer attraktiver wird. Mein Avatar sieht viel besser aus als ich. Es gibt diese grenzenlosen Möglichkeiten der Ablenkung, die ja viele Menschen gerne hätten. Ich habe vielleicht keine Konflikte im Metaverse, so wie ich sie im Alltag mit anderen Menschen habe. Ich habe allzeit bereite Sexpartner, Sexpartnerinnen. Was ist, wenn diese Scheinrealität zu einer schönen Realität wird, die Menschen in Massen einsaugt, so wie es jetzt zum Beispiel bei Jugendlichen schon diese Computerspiele bedeuten?
Ich fürchte, das wird passieren. Ich war neulich auf einem Kongress und es war sehr interessant, darüber zu reden, dass es auch im Metaverse krasse Formen sexueller Belästigung und von Mobbing gibt. Mobbing insofern zum Beispiel, als dass ich mich in der Gruppe, in der ich mich gerade befinde, auf einmal ausgeschlossen fühle, weil hinter meinem Rücken mehrere Leute, denen ich da im Metaverse begegne, gegen mich arbeiten. Mich hat das überrascht, aber es ist wohl offensichtlich weiter verbreitet, als man denkt. Also es ist nicht so, dass wir im Metaverse nicht Probleme reproduzieren würden, die wir im richtigen Umgang miteinander auch haben. Und dann glaube ich ja, dass wenn wir uns selber wirklich treu bleiben, wir sowas wie einen, das mag jetzt super kitschig klingen für manche vielleicht, aber mal barfuß durch eine Wiese gegangen zu sein oder mal in der Natur einen Sonnenauf- oder Untergang erlebt zu haben oder mit Kindern oder mit einem Hund zu spielen. Diese direkte Begegnung mit der Wirklichkeit ist was, was wir brauchen, um auch einander begegnen zu können. Und ich glaube, dass die Begegnungen, die direkten analogen Begegnungen, die wir haben, extrem wichtig sind, um Vertrauen zum Beispiel aufzubauen. Und in meiner Redaktion zum Beispiel arbeiten wir sehr viel über Homeoffice, also so wie wir uns jetzt auch unterhalten. Das geht deshalb so gut, weil wir uns teilweise seit 20 Jahren kennen. Die jungen Leute, die jetzt kommen und praktisch nur noch diese Arbeitsweise kennenlernen, werden einen veränderten Arbeitsstil haben. Und ich bin mir nicht sicher, wohin das führt. Du hast mich eben gefragt, danach zu extrapolieren, wohin unser Gebrauch von KI führen wird. Und ich glaube, dass es uns wegführt davon, nicht nur unseren Gefühlen, sondern auch unserem gesamtkommunikativen Verhalten, das mehr ist als das, was du nur jetzt siehst und hörst von mir, dem treu zu bleiben, das auszubauen. Ich glaube, dass zum Beispiel bei der Lösung politischer Konflikte unumgänglich ist, dass sich Leute tatsächlich gegenüber sitzen.
Woran liegt das? Wir sehen uns jetzt auch zum ersten Mal in Zoom. Woran liegt das, dass man leichter Vertrauen findet, wenn wir jetzt in einem Raum zusammen sitzen würden?
Das hängt jetzt von meiner Verfasstheit und meiner Persönlichkeitsstruktur zusammen. Es kann zum Beispiel sein, dass ich jetzt mehr Vertrauen zu dir habe, je nachdem, wie ich gebaut bin, gerade weil ich nicht mit dir in einem Raum bin, weil du mich vielleicht, und das ist jetzt erfunden, weil du mich vielleicht einschüchterst oder weil ich mich von dir bedroht fühle oder solche Dinge, ne? Also es gibt durchaus Menschen auch, die können eher Vertrauen aufbauen, dadurch, dass sie in so einer eher distanzierten Form der Kommunikation sich befinden, wie wir uns jetzt.
Aber das ist doch eher die Ausnahme.
Das ist, würde ich sagen, tatsächlich die Ausnahme. Also wir haben zum Beispiel bei unserer Arbeit festgestellt, dass wir neulich mal einen richtigen gemeinsamen Workshop in Präsenz gemacht haben, wie viel das gebracht hat, sich mal wirklich wieder zu sehen und zu begegnen. Abgesehen davon, dass natürlich bestimmte Faktoren wie ich kann dich riechen oder ich kann den nicht riechen oder die nicht riechen, eine riesige Rolle auch in unserer Kommunikation spielen. Das sind so Bereiche, die blenden wir aus. Oder was es zum Beispiel macht, sich über ein Thema zu unterhalten, während man isst. Also während man Essen miteinander teilt. Natürlich kannst du dein Müsli essen und ich mein Müsli essen und wir unterhalten uns dabei. Das ist aber nicht dasselbe wie an einem Tisch zu sitzen und vielleicht was zu essen gemeinsam, was du oder ich gekocht haben. Das ist eine Form von Teilen und Gastfreundschaft und Vertrauen gewinnen, die nochmal andere, nicht nur Sinneskanäle, sondern auch Kommunikationskanäle anspricht.
Das war ja äonenlang auch ein Friedensritual, zusammen zu essen und zusammen zu trinken.
Exakt. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben sie ja zum Teil schon, die Ausläufer einer Gegenbewegung. Also digitale Diät, digitales Fasten, sich da völlig rausziehen. Ja, auch auf das wird es dann wieder eine Gegenbewegung geben. Also wir bewegen uns da in Wellenbewegungen in die Zukunft.
Aber weil es uns auch manchmal wirklich zu viel wird. Du hast vorher gesagt, das fast so ein bisschen abgewertet, es könne banal klingen, barfuß über eine Wiese zu gehen. Wir haben, glaube ich, rausgefunden, dass die Natur einer unserer wichtigsten Resonanzräume ist, weil wir uns in der Lebendigkeit der Natur spiegeln. Mit Geburt, Wachsen, Sterben. Und diese Resonanzräume finde ich so wichtig für die menschliche Entwicklung.
Bin ich völlig bei dir, aber wenn ich Leute wie Elon Musk höre, denke ich, Natur ist für ihn einzig und allein da, um mit seiner Yacht durch die Gegend zu fahren, ein Raumschiff zu starten oder Gras anzubauen. Was du jetzt damit ansprichst, das scheinen mehr und mehr Menschen zu verlieren. Und ich glaube, dass das wesentlich zu unserem Menschsein dazugehört. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also meine Riesenangst vom Klimanotstand und der Klimakatastrophe, die wächst mit jedem Katastrophenfilm, den ich sehe, mit jeder Hiobsbotschaft, die ich höre. Und ich ziehe mich immer mehr in diese virtuelle Welt zurück. Und das ist ja, glaube ich, was wir gelernt haben in der Pandemie, dass es leider Jugendlichen tatsächlich passieren kann, die dann sehr isoliert sind, die sehr viel Energie dann brauchen, um wieder zu einem normalen, nicht digitalen Verhältnis zueinander zu finden. Das wird, fürchte ich, zunehmend mehr Menschen passieren. Und ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist.
Könnte das bedeuten, dass auch diese ganze Veranstaltungsbranche, also die eben Tagungen, Konferenzen, Symposien, Festivals, also überall da, wo viele Menschen zusammenkommen, organisiert, dass sie weniger wichtig wird? Oder könnten sie gerade wichtig werden, weil wir ein Gegengewicht zu der ganzen Virtualität doch ganz tief ersehnen in uns?
Ich glaube, dass beides der Fall sein wird. Also wir werden bestimmte Treffen tatsächlich virtuell machen, weil wir es nicht mehr einsehen und auch aus gutem Grund nicht einsehen, mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen, um uns dann realiter für 3 Stunden zu treffen und wieder zurückzufliegen, wie es früher ja zum Teil war. Auf der anderen Seite, glaube ich, werden Veranstalter feststellen, dass Konzerte, Kinos, Theater, Oper, Lesungen und so weiter, Diskussionsveranstaltungen, stark nachgefragt sind. Also wenn man mit Leuten aus dem Kulturbereich spricht, dann sagen die zwar, die klassischen Abos haben nachgelassen, weil sich die Leute längerfristig nicht mehr festlegen wollen. Aber die Häuser sind oft voll. Und ich habe es bei Veranstaltungen selber auch festgestellt, dass es einen großen Bedarf auch gibt nach realer Begegnung. Und das ist gut so.
Glaubst du, dass KI unser Verständnis dessen, was Bewusstsein ist, verändern wird?
Also auf den ersten Blick ja, weil KI ja scheinbar zunächst mal der Meinung Auftrieb gibt, die ganz stark im Silicon Valley vertreten wird, dass Bewusstsein nichts anderes als ein ziemlich komplexer Informationsverarbeitungsprozess ist. Und der kann auf Kohlenstoffbasis stattfinden, wie in uns, in unseren Körpern. Der kann aber auch in Halbleitertechnologien verwirklicht werden. Ich glaube, dass das verkennt, wie stark unser Bewusstsein, unser menschliches Bewusstsein in biologischen Vorgängen verankert ist. Das ist also das, was man ja in der Wissenschaft Embodied Intelligence nennt, also verkörperte Intelligenz. Und ich glaube, dass es unsere Frage nach dem, was Bewusstsein ist, eigentlich nicht beantwortet. Wir haben weder in den Neurowissenschaften noch in der KI auch nur ansatzweise eine kohärente Theorie dessen, was Bewusstsein ist. Wir wissen schlicht nicht, was Bewusstsein ist, auch wenn wir jetzt darüber reden. Und ich glaube, es ist gut, dass diese Unschärfe da ist. Und wir sind natürlich versucht zu glauben, wir könnten das wegoperieren mit Hilfe von KI. Wir könnten das loswerden. Also dieses Moment des Unbestimmten, Unklaren, auch Zweifelhaften, der mit unserem Bewusstsein einhergeht. Ja, es wird unsere Einstellung zum Bewusstsein verändern.
Es ist ja nicht mehr richtig klar, was Intelligenz ist. Und ich glaube, die Fragen, die gestellt werden, ob die KI irgendwann die Weltherrschaft übernimmt, ob sie irgendwann ein Eigeninteresse entwickelt, hängt ja auch damit zusammen, dass diese neue Technologie menschliches Verhalten so gut imitieren kann. Also zum Beispiel auch Empathie imitieren kann. Ich habe deswegen auch schon teilweise von künstlicher Intimität gesprochen als Abkürzungshintergrund für KI, weil man wegen diesem Ton, der da angeschlagen wird, auch bei ChatGPT, Entschuldigung, dass ich mich da falsch ausgedrückt habe, auf diese Kopie, auf diese Imitation hereinfällt.
Zu Beginn der KI-Forschung gibt es ja diese berühmte Geschichte von dem ELISA-Programm, was Weizenbaum damals in Berkeley entwickelt hat. Und ELISA war einfach nur ein Programm, was überhaupt nicht so funktioniert wie eine heutige KI, sondern das basierte einfach auf Regeln und hat Teile von Sätzen einfach immer wieder kombiniert und sollte einen Gesprächstherapeuten imitieren. Also, wie geht's dir denn heute? Du sagst irgendwas, dass es dir heute schlecht geht. Was meinst du damit, dass es dir schlecht geht? Also solche standardisierten Fragen. Ne? Und Weizenbaum kam in sein Büro und wollte dringend einen Brief seiner Sekretärin diktieren. Und seine Sekretärin sagte, nein, ich muss das erst hier noch zu Ende machen. Und hat sich schlicht geweigert, das Diktat entgegenzunehmen. Und dann merkte er, dass sie mit ELISA kommuniziert. Und machte diese Erfahrung dann häufiger und stellte fest, dass Leute selbst schon bei diesem simplen Programm das Gefühl hatten, sie würden von diesem Programm verstanden. Das hat mehr Verständnis für mich als viele Menschen. Das war der Moment, in dem Weizenbaum zu einem KI-Kritiker wurde und anfing, wirklich sowas wie eine kritische KI-Forschung zu machen. Und alles, was ich damit sagen wollte, ist, dass wir immer die Neigung hatten, uns selber in die Maschine zu projizieren.
Ja, ist eine Projektion.
Exakt. Und die Projektion ist perfekter geworden. Und deshalb nehmen wir an, dass hinter der Maschine irgendwie ein Geist oder ein Bewusstsein steht, das ja, weil es so ähnlich redet wie wir, auch so ähnlich tickt wie wir. Das ist ein vollkommener Irrtum. Es gibt dahinter nichts wie ein Bewusstsein.
Aber für diese These hat ein hochbezahlter Manager, ich glaube bei Google war es, seinen Posten riskiert, weil er behauptet hat, die KI hat Bewusstsein und musste dann seinen Chefposten da räumen.
Also er ist letztlich gefeuert worden, weil er so dumm war zu glauben, dass das, woran er selber da programmiert, am Ende Bewusstsein hat. Das ist wie ein Kind, das mit seinem Teddybären spricht und glaubt, dass der Teddybär das Wesen im ganzen Universum ist, was dieses Kind am allerbesten versteht. Also das ist der Teddybär-Projektionsmechanismus.
Vielleicht auch deshalb, weil sich selbst die KI-Programmierer oft nicht erklären können, aufgrund dieses Selbstlernmechanismus, wie die Ergebnisse zustande kommen. Und das macht es ja ein bisschen mythisch, das Ganze.
Und da sind wir wieder beim Thema Komplexität, das wir als Menschen leider so schlecht verstehen, also bei dem Begriff der Emergenz. Das heißt, es gibt das Phänomen, dass komplexe Systeme mehr als die Summe ihrer Teile bewirken können in ihrem Verhalten. Also ich habe Milliarden von Neuronen in meinem Gehirn, die mehr oder weniger ähnlich gebaut sind, also die meisten sind gleich gebaut, die trotzdem, wenn sie sich zusammenschalten und ein Netzwerk bilden, offensichtlich die Grundbedingungen dafür sind, dass ich sowas wie die Welt wahrnehmen oder Bewusstsein entwickeln kann. Das ist Emergenz. Und da sind wir offensichtlich sehr wenig in der Lage, wirklich zu verstehen, wie solche Prozesse entstehen und sind dann von uns selber so überrascht, was wir da hervorgebracht haben, dass wir glauben, das muss ein Eigenleben haben. Der Teddybär hat wirklich Bewusstsein.
Und das passt so gut, was ich dir gerne zum Schluss vortragen möchte. Ich habe einen Prompt geschrieben bei ChatGPT. ChatGPT soll mir ein Haiku schreiben, eines dieser kurzen japanischen Gedichte. Und der Inhalt passt sehr gut zum Thema Emergenz. Ganz kurz. Drahtgeflechte träumen. Logik tanzt im Chaos, still, Maschinenpoesie. Dem ist doch eigentlich nichts hinzuzufügen.
Das ist der Geist in der Maschine, von dem wir glauben, dass er existiert.
Ich habe mit dir einen Menschen kennengelernt, der offensichtlich tief in der Materie drin ist. Also sicherlich nicht einer von denen, die sagt, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Und der aus gutem Grunde skeptisch bleibt, das hat bei mir eine große Resonanz. Ganz herzlichen Dank dafür, Gerd, und wir bleiben dran am Thema und wir bleiben skeptisch.
Das freut mich und vielen Dank, Michael, für die Einladung. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von Maislev Bodensee.